Ja, liebe Gemeinde und alle Gäste, die nicht so oft hier sind, dass alles, was im ersten Teil Ihnen ein bisschen neu und fremd vorkam, das sind Versuche, unseren Gottesdienst mehr unserem Gemeindeverständnis anzugleichen, die eine Gemeinde, die ja sehr stark auf einer Mitmachphilosophie beruht, mitarbeiten. Und das auch in der Woche schon oft geschieht, aber im Gottesdienst noch gar nicht so seinen Ausdruck gefunden hatte, lange Zeit. Da war dann hier oft nur der Pfarrer hier vorne und das entspricht eigentlich gar nicht dem, wie wir uns verstehen als Gemeinsam und Gemeinschaft und deswegen diese Neuerungen. Der Kai Polenske hat nicht einmal im Altarraum gestanden. Ich habe mich gefragt, warum er das als Liturg nicht gemacht hat. Aber meine Antwort eben in der Kirchenbank war, wenn jemand über 2 Meter groß ist, dann muss er nicht noch 3 Stufen hochgehen, um gesehen zu werden. Ich möchte heute predigen über einen Abschnitt, der einem sehr bekannten Abschnitt im Johannesevangelium folgt. Und oft predigt man über diesen bekannten Abschnitt und wie dieses berühmte Gespräch zwischen Jesus und einem Schriftgelehrten namens Nikodemus weitergeht, darüber wird oft gar nicht so gepredigt. Auf der anderen Seite ist es wie eine fast Fortsetzungsreihe von dem, wie das Alte Testament schon auf die Passionszeit, auf die Passion Jesu Christi hindeutet. Man könnte fast von einer Predigtreihe sprechen. Vor ein paar Wochen war hier der Vergleich der 3 Tage vom Jona im Bauch des Fisches verglichen mit den 3 Tagen im Grab Jesu. Und jetzt wieder eine Brücke aus dem Alten Testament ins Neue Testament, die Jesus selber gebraucht. Sehr eigen, selbstkritisch für uns Theologen, muss man ja sagen, ist diese Stelle im Johannesevangelium im Kapitel 3, wo Jesus einen Pharisäer trifft in der Nacht, der kommt zu ihm und spricht mit ihm und wir wissen nicht genau, was ihn treibt. Jesus nimmt dann das Gespräch sehr stark in die Hand und spricht von dieser Neugeburt. Es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus, ein Schriftgelehrter, ein Theologe, versteht nicht die Bildersprache Jesu Christi. Er sagt, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er auch wieder nochmal in seiner Mutter Leib gehen und geboren werden? Und Jesus sagt, nein, ich spreche von geistlichen Dingen. Ich spreche von der Neugeburt aus Wasser und Geist. Und Nikodemus antwortet nochmal, wie kann sowas zugehen? Und Jesus tadelt ihn dann doch und sagt, du bist ein Meister in Israel, ein Theologe, ein Studierter, ein Schriftgelehrter, der die ganzen Schriften kennt und du verstehst das nicht. Und dann sagt er, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen und wir zeugen, was wir gesehen haben und ihr nehmt unser Zeugnis nicht an. Glaubt ihr nicht, wenn ich euch von irdischen Dingen sage? Wie würdet ihr glauben, wenn ich euch von himmlischen Dingen sage? Und niemand fährt gen Himmel, denn der vom Himmel herniedergekommen ist, nämlich des Menschen Sohn, der im Himmel ist. Und wie Mose in der Wüste eine Schlange erhöht hat, also muss des Menschen Sohn erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht gesandt in die Welt, dass er die Welt richte, sondern die Welt durch ihn selig werde. Und wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, denn er glaubt nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, liebe Gemeinde. Für mich ist hier auch der Seelsorger Jesus Christus wieder deutlich. Und er weiß, auch ein Schriftgelehrter, ein Theologe braucht Seelsorge. Und es ist ein interessanter Punkt, dass Jesus hier eigentlich nochmal auf den Nikodemus eingeht. Denn wir können verstehen, dass Nikodemus nichts von Neugeburt weiß, weil Schriftgelehrsamkeit bedeutet nicht unbedingt, dass man geistliche Dinge schon versteht. Man kann ja Theologie studieren und auch ein Nikodemus, ein Jude, kann sich im Alten Testament auskennen, aber er kann trotzdem nicht ein persönliches, inniges Verhältnis mit Gott haben, das ihn durch die Innewohnung des Geistes Gottes in ihm diese geistlichen Zusammenhänge verstehen lässt, von denen Jesus spricht. Das kann sein. Und so kann auch ein Theologe eine Prüfung ablegen, eine Wissensprüfung. So kann ein Konfirmand bei der Konfirmation seine Prüfung ablegen und er weiß die Dinge auswendig, aber er versteht sie nicht inwendig. So nach dem Motto von dem Witz, das kennen Sie wahrscheinlich auch, wo ein Konfirmand dann mal nochmal nachgefragt wird, ja und was heißt das, gelitten unter Pontius Pilatus und der Konfirmand, was du da gelernt hast. Und der Konfirmand sagt, ja, ich weiß auch nicht, ich habe von dieser Krankheit nie was gehört. Auswendig, klar, alles gelernt, aber inwendig, wenig verstanden. Und wie als wenn er Rücksicht nehmen will auf den Nikodemus, der davon nichts weiß, geht er nochmal auf das Alte Testament ein mit ihm und sagt sich, na, diese Geschichte, die kennt doch Nikodemus. Das wird er jetzt verstehen. Und wir haben es in der Lesung gehört. Das Volk murrte in der Wüste wieder einmal, obwohl es Gottes Wunder schon so groß erlebt hat und so deutlich erlebt hat, dass es immer weitergehen würde. Und Gott ist zornig und schickt feurige Schlangen. Das passt uns nicht, weil wir haben vielleicht ein Bild von Gott, das zu harmlos geworden ist. Aber wir lernen ja gerade in der Passionszeit auch die dunkle Seite kennen, dass Sünde, Unglaube wirklich vor Gott den Tod verdient. Weil es eben ein anderes Gewicht hat, vor Gott sündig zu werden, als wenn man mal heimlich schon vor Mittagessen in den Topf greift. Und so ist es eben, dass Jesus auf Nikodemus eingeht und sagt, ja, ich erinnere dich nochmal an das, was du eigentlich gut kennst. Wie Mose eine Schlange in der Wüste erhöhte, also muss des Menschen Sohn erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Da würde doch Nikodemus sich erinnern, denkt Jesus. Da würde er an all die Wunder denken, die Gott für sein Volk in der Wüste getan hat, um ihm zu helfen. Er würde daran denken, wie das Volk trocken durchs Rote Meer ging, während Pharao darin unterging. Er würde daran denken, wie sie alle etwas anderes essen wollten, wie das Manna und bei Gott gemurrt haben. Und Gottes Antwort auf diese Unzufriedenheit, dieses ständige Anklagen, dass es eben doch in der Gefangenschaft in Ägypten besser gewesen ist, weil man wenigstens materiell versorgt war. Die würde er sich erinnern, hat doch Gott gerichtet, indem er feurige Schlangen unter das Volk schickte, um sie zu erziehen. Die waren sehr giftig und jeder, der gebissen wurde, musste sterben. Gott ist eben kein Großvater, der... Ich bin es noch nicht, aber man hört ab und zu von den Großvätern, dass sie es genießen. Sie müssen jetzt die Kinder nicht mehr erziehen. Das machen ja die Eltern, das haben die Eltern zu tun. Und der Großvater, der kann das Kind nur verwöhnen, indem er mit ihm ins Museum geht oder ins Kino geht und Süßigkeiten schenkt. Das ist so schön, wenn der Großvater mit seinen Enkeln dann unterwegs sein kann, ohne die Last der Erziehung. Gott ist kein Großvater, sondern er ist ein Vater. Er ist der himmlische Vater. Er verwöhnt uns eben nicht, er erzieht uns. Und in dieser Not, dieser erzieherischen Maßnahme von Gott, fleht Mose wieder einmal, wie schon so oft, für das Volk zu Gott. Und Gott befreit das Volk nicht von giftigen Schlangen, aber Gott antwortet anders. Ganz anders, als man das erwartet hat. Seltsame Handlungen. Er befiehlt, ich habe es früher gar nicht verstanden, er befiehlt Mose, eine Schlange aus Erz zu formen und an einer Stange zu befestigen. Mitten im Lager der Israeliten sollte sie Mose dann aufrichten als ein Zeichen. Und wer nun von einer giftigen Schlange gebissen wurde, brauchte nur auf die eherne Schlange zu blicken und wurde durch diesen Blick geheilt. Den Blick des Vertrauens auf Gottes Verheißung. Weil Gott hat gesagt, wer das tut, wird geheilt, wer es nicht tut, wird sterben. Und die Bedeutung dieses Zeichens ist doch sehr dunkel. Bis Jesus kommt und Nikodemus sagt, und wie Mose in der Wüste eine Schlange erhöht hat, muss des Menschen Sohn erhöht werden. Aha. Und wann haben wir diese Erhöhung erlebt? Wir alle blicken auf das Kreuz und wissen, das ist der Moment, wo Jesus in Anführungszeichen diese Erhöhung erlebte über die Erde. Auf dass alle, die an ihn glauben, an diesen Jesus am Kreuz glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Die sich mit diesem Kreuz verbinden. Die Aufrichtung der Schlange sollte also mit der Aufrichtung Jesu am Kreuz verglichen werden. Soll jetzt für uns, die wir in der neutestamentlichen Zeit leben, das Alte Testament sehr dunkel zu verstehen in seiner Bedeutung. Aber jetzt können wir etwas damit anfangen. Die Schlange ist demnach, wie sie in der Wüste am Pfahl aufgerichtet wurde, ein Symbol für die Erhöhung Jesu am Kreuz. Aber nun wird es Ihnen gehen wie mir. Darf man die Erhöhung Jesu mit einer Aufrichtung einer Schlange vergleichen? Ist das nicht ein geradezu schreckliches Bild? Ist es richtig, Jesus, den wir schätzen und anbeten, als, wie wir es vorhin auch in den Liedern getan haben, als den reinen, heiligen Sohn Gottes zu vergleichen mit einem solchen Tier, das für uns alle verbunden ist mit der Verführung und der Versuchung dazu, sich von Gott geradezu zu entfernen und ungehorsam zu sein und zu sündigen und den Misstrauensantrag an Gott zu stellen, das für uns verbunden ist mit dem, wie Leiden, Krankheit, Schmerz und Tod in die Welt kamen. Aber die Bibel stellt diesen Vergleich auf. Ich würde es mich eigentlich nicht trauen, Jesus mit einer Schlange zu vergleichen. Warum tut die Bibel das? Dazu müssen wir uns etwas näher darauf einlassen. Wenn wir uns nochmal erinnern, die Schlange, das ist jedenfalls schon so in der Bibel, ist nicht ursprünglich so gewesen, wie sie heute ist. Sie ist ein entartetes Tier. Und erst als Strafe, als Folge von dem, was sie getan hat, als Fluch, sollte sie auf dem Boden kriechen. Das heißt, dass sie vielleicht früher vor dem Sündenfall nicht so degeneriert war, wie es heute der Fall ist. Es ist ein hochintelligentes Tier gewesen. Immerhin heißt es, das klügste Tier auf dem Feld, das listigste Tier auf dem Feld. Wir haben dazu keine Zeit, aber ich biete es Ihnen an, diese paar Seiten aus meiner Arbeit könnte ich ihn mal kopieren oder ich könnte auch einen Lehrabend darüber mal halten in der Gemeinde. Damals, als ich Student war, in Göttingen, 1980, 79, da habe ich eine Arbeit geschrieben über die Schlange und habe das Motiv der Schlange verglichen mit den anderen Religionen in der Welt. Und ich war sehr erstaunt herauszufinden, dass in fast jeder Religion rund um die Welt die Schlange in Verbindung damit gebracht wird, wie Leiden, Krankheit, Schmerz und Tod in die Welt kommen. Wie Sünde in die Welt kommen. Wie Misstrauen gegen den Schöpfer in die Welt kommen. Da gibt es das weltumzingelnde Ungeheuer, Riesenschlangen in der indischen Mythologie. Da gibt es aber auch die kleine Schlange in den afrikanischen, primitiven Urmythen der Völker, der kleinsten Stämme, die man inzwischen entdeckt hat. Und wo man dann nachgeforscht hat, was die glauben. Und siehe da, immer darum, wenn es darum geht, dass Leiden und Tod in die Welt kommen, da ist eine Schlange mit im Spiel. Sie stiehlt das Lebenskraut. Sie wird auch dafür angegriffen, aber beißt jemand dafür in die Ferse. Und so Geschichten. Immer ist eine Schlange dabei. Das heißt also, die Erinnerung, dass das wie Sünde und Unheil in die Welt kam, etwas mit einer Schlange zu tun hat, ist tief in den Religionen der Welt verankert. Und die Bibel gibt dem Recht. Sie sagt, ja, es hat mit einer Schlange zu tun. Und wir wissen, die wir die ersten Kapitel der Bibel ernst nehmen wollen, dass das daher kommt. Dass das alles entartete, dann mit der Fantasie der anderen Völker und Nationen und Religionen ausgestattete Erinnerungen sind an das, wie es einmal wirklich war. Also ein edles Tier, ein Tier, das dann aber entartet wurde nach dem Fluch. Ein degradiertes Tier, ein heruntergekommenes Tier, im doppelten Sinn des Wortes, heruntergekommen. Und es gibt viele andere Beispiele. Sie muss auch schön gewesen sein, denn sie hat ja der Eva sehr imponiert. Jetzt aber sind für uns Schlangen furchterregend. Wahrscheinlich wurde die eherne Schlange von Mose mit einem Nagel durchschlagen und an einer Stange festgehalten. Sie war also eine durchstochene, eine getötete Schlange. Und der Tod ist die letzte Entartung, die wir kennen, die letzte Degenerierung eines Lebenswesens. Der Tod, das Sterben, führt dann schließlich zur kompletten Verwesung, Auflösung, zur endgültigen, heruntergekommenen Degradierung. Auch darin passt das Symbol. Weil die eherne Schlange ein getötetes Tier darstellte, weil sie also symbolisch auch nicht mehr giftig sein konnte, damals in der Wüste, konnte sie sich auch nicht wehren oder andere vergiften. Was hat das jetzt aber alles mit Jesus Christus zu tun? Jesus sagt ja, wie die Schlange in der Wüste erhöht wurde und alle, die darauf guckten, wurden geheilt, so muss des Menschensohn erhöht werden. Wir haben eben darüber nachgedacht, wie die Schlange ein Symbol für heruntergekommen sein, Degradierung und Entartung ist. Ein Tier, das innerhalb seines eigenen Tierreichs schon heruntergekommen ist, auf dem Boden kriechend ein Leben lang. Und die Bibel lehrt, dass diese Degradierung durch die Sünde verursacht würde. Das Merkwürdige ist, dass die Bibel weitergeht, als ich es jedenfalls je wagen würde. Sie vergleicht ja diese entartete Schlange sogar mit Jesus am Kreuz. Wenn es so nicht in der Bibel stehen würde, würden wir es wahrscheinlich nicht wagen, diesen Vergleich zu ziehen. Also der Grund, wie es zum Unheil in der Welt kommt, wird verglichen mit dem, durch den das Heil in die Welt kommt. Seltsam. Nun wollen wir auf Jesus sehen. Wer war er? Jesus war unglaublich reich. Jesus war herrlich. Er betet für seine Jünger in der Zeit seines Lebens hier, dass sie einmal die Herrlichkeit sehen würden, die er hatte, als er noch beim Vater war. Er weiß, woher er kommt. Er kommt aus dem Licht, aus der Herrlichkeit, aus der absoluten Sündlosigkeit, aus einer großen Schönheit. Da ist nichts von heruntergekommen sein, da ist nichts von Degradierung, da ist nichts von Entartung. Das ist eine unglaubliche Höhe und Erhabenheit. Das ist die eine Seite. Und wir wissen, dass sie manchmal durchschien, sogar im Leben Jesu. Denken Sie an den Berg der Verklärung. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne, seine Kleider wurden weiß wie der Schnee. Und da plötzlich sehen die Jünger einmal, wer Jesus im Himmel ist. Und dann diese Erniedrigung, als er Mensch wurde, schon am Anfang fängt es an, kein Platz für ihn, außer in einer Krippe aus Holz, auf Heu und Stroh. Schon da, welche Erniedrigung, welche eigentlich Degradierung seines eigentlichen Standes als König. Wir haben eben gesungen zu ihm als einem König. Als Jesus am Kreuz hing, was für eine Erniedrigung. Ein blutig geschlagener, angespuckter, gegeißelter. Gestern haben die Kinder von St. Josef Kirchengemeinde ein Singspiel von einem der Mitglieder von der Gruppe Elia dort komponiert, aufgeführt. Und es war bewegend zu sehen, wie dieses Singspiel über das Leiden Jesu Christi von Kindern in dieser ganzen Ernsthaftigkeit und Seriosität, die dieses Thema braucht, doch gemeistert wurde. Aber was für eine Erniedrigung. Die Leute haben den Kopf weggedreht. Wer am Kreuz stirbt, ist eine Schande. Er wurde sogar angespuckt. Könnten wir uns eine größere Erniedrigung für Gott vorstellen? Gott wurde angespuckt. Jesus sitzt auf dem Thron, auch das haben wir in unseren Anbetungsliedern, der himmlischen Herrlichkeit. Um ihn herum dienen ihm die Engelheere. Das ist die eine Seite des Bildes. Und jetzt die andere. Blicken wir in dieser Passionszeit die Bilder an, die wir kennen, die stehenden Bilder, die Gemälde, nicht die schnell bewegten Bilder unserer Zeichentrickfilme, wo man kaum mehr nachkommt. Nehmen wir uns mal wieder Zeit und blicken auf diesen Jesus mit der Dornenkrone auf dem Haupt, mit dem Purpurkleid auf den Schultern, ein Schauspiel, den brutalen römischen Soldaten, man durfte mit ihm machen, was man wollte. Oder die anderen Vergleiche, die Ihnen einfallen würden, wenn Sie an seine Erhabenheit denken und dann Jesus in seiner Passion. Der König über alles, ausgeliefert dem Mob, dem Pöbel, dem Geschrei der Massen, die ihn tot sehen wollen. Welch eine Kluft besteht zwischen diesen beiden Personen. Und doch sind sie ein und dieselbe Person. Wie tief ist Jesus entehrt worden? Kein Wunder also, dass die Bibel ihn, jetzt sind wir der Sache näher gekommen, mit einem entarteten Tier, mit einer Schlange vergleicht. Also beide nämlich, Jesus und die Schlange, haben ihre ursprüngliche Position verloren. Das ist es. Wie Moses die Schlange in der Wüste erhöhte, weil sie die ursprüngliche Position verloren hat. Muss auch des Menschensohn wieder erhöht werden, weil er seine ursprüngliche Position verloren hat. Wir können uns ja kaum vorstellen, wie tief die Erniedrigung ging. Ich weiß es von C.S. Lewis aus einem seiner Bücher, der große englische Gelehrte Christ, der seinen Studenten manchmal klar machen wollte, was Jesus für sie tat und dann nach Bildern suchte. Und er hat einmal gesagt, wenn man sich vorstellen will, wie tief sich Jesus erniedrigte, was er für ein Opfer auf sich genommen hat, dann müssten wir uns mal vorstellen, wie es für uns wäre, uns in eine Schnecke degradieren zu lassen, um der armen Rasse der Schnecke Hilfe zu bringen. Und dann wäre unsere Degradierung wahrscheinlich noch nicht so tief wie die, die Jesus freiwillig auf sich nahm. Gott, Jesus ist ja nicht der Mensch, der wie Gott wurde, wie ein Star auf der Bühne verehrt, sondern Jesus ist ja wirklich Gott, der Mensch wurde. Wenn ein Mensch dieses Opfer auf sich nehme, was würde er denn denken, wenn das Volk der Schnecken ihn als Dank dafür auch noch zu Tode quälen würden? Und doch ist diese Kluft zwischen Jesus und uns vielleicht noch größer. Was war die Ursache für die Entartung der Schlange? Wir können da heute auch nicht tiefer drauf eingehen, aber wir wissen ungefähr, dass da ein Geheimnis ist. Hinter dieser Schlange steht jemand, der sich der Schlange bedient. Den besten Satz, der das zusammenfasst, gebe ich Ihnen mit. Ansonsten müssten wir länger darüber machen. Aber der beste Satz, der das so toll zusammenfasste, den ich jemals gehört habe, war: Die alte Schlange lieh sich eine Schlange. Ja? Im letzten Buch der Bibel wird erklärt, wer hinter der Schlange im ersten Buch der Bibel steht. Die alte Schlange, so wird es in der Offenbarung erklärt, die Satan heißt, der die ganze Welt verführt. Und sie leiht sich eine Schlange. So ein passendes Bild. Verschlungene Wege, verschlungene Pfade, tückisch von hinten zubeißend, listig. Was war die Ursache? Dürfen wir heute Morgen mal sagen, die Erniedrigung Jesu hatte darin ihre Ursache auch. Die Sünde war die Ursache für Jesu Erniedrigung. Denn er wurde, obwohl er ohne Sünde war, für uns zur Sünde. Er nahm unsere Sünde auf sich und wurde Sünder. Obwohl er selber rein, makellos war, wurde er der am Kreuz, der dann die Sünde der Welt trug. Das heißt, er wurde durch die Sünde degradiert. Schandpfahl, Kreuz. Und deshalb diese fürchterliche Entartung und Entehrung am Kreuz. Sünde entartet ja immer. Es war für mich ein Schock, einen Liederabend jetzt zu erleben, mit dem Johannes Nietzsche zurzeit unterwegs ist, mit einem ganz neuen, leider ernsten Programm, mit einer Pfarrerin aus dem Osten über geistlichen und sexuellen Missbrauch. Und wenn diese Frau recht hat, dann haben wir leider einzugestehen, dass Missbrauch, nicht nur geistlicher Missbrauch, sondern auch sexueller Missbrauch, unter Christen gar nicht so viel weniger vorkommt wie unter Nichtchristen. Sünde entartet immer. Trinken, also Alkoholismus, entartet. Wie weit werden Menschen ihrer ursprünglichen Bestimmung, ein vernünftig sittliches Wesen zu sein, entfernt durch sowas? Es ist traurig, das zu sehen. So ist das Kennzeichen von Sünde immer, dass wir entartet werden, unserer ursprünglichen Bestimmung wegkommen davon. Zurzeit läuft eine Retrospektive von Federico Fellini, ganz spät, einer der großen italienischen Regisseure. Ein Film von ihm endet mit einem Satz eines Menschen, der dann zu einem anderen Menschen sagt: Wie weit ist er von seiner eigentlichen Bestimmung entfernt? Ein Mensch spricht über einen anderen: Wie weit ist er von seiner eigentlichen Bestimmung entfernt? Ein wahrer Satz. Und die Schlange wurde zum Zeichen erhöht, dass die Erhöhung eine symbolische Bedeutung darstellt, und alle, die nun aus dem Gehorsam Gottes Wort gegenüber, nachdem sie von den Schlangen gebissen worden waren, auf die eherne Schlange blickten, wurden geheilt. Und als Nikodemus in der Nacht zu Jesus kam, wollte dieser ihm sagen, dass der Blick des Vertrauens auf die Schlange Heilung und neues Leben mit sich brachte, genauso wie der Blick des Vertrauens auf Jesus, der das alles für uns getan hat, den Erhöhten von dem Gift der Sünde, von diesem geistlichen Tod, heilt. nicht von allen körperlichen Gebrechen, aber von unserem geistlichen Gebrechen heilt und neues Leben schenkt. Und das neue Leben ist in erster Linie eine neue Einstellung zu Gott. Aus dem Misstrauensverhältnis zu Gott wird ein Vertrauensverhältnis zu Gott. Eine hingerichtete Schlange brachte neues Leben und ein hingerichteter Gott bringt Gesundheit für unsere Seele und für unseren Geist und neues ewiges Leben zu uns, wenn wir auf ihn blicken. Deswegen immer noch in den Kirchen das Blicken auf das Kreuz. In beiden Fällen ist der Blick des Vertrauens das Mittel, wodurch uns das alles zukommt. Wie Jesus sagt, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Aber eines zum Schluss noch. Wir müssen leider diesen Ernst, wir dürfen ihn nicht verschweigen. Jeder, der von dem Gift der Schlange geheilt werden wollte, musste damals persönlich auf die Schlange blicken. Es genügte nichts zu sagen, geh du mal für mich hin und blick da mal für mich drauf, dann kommt dieser Segen schon auf mich auf, weil ich ja auch zu der Familie gehöre. Jeder musste persönlich blicken. Du konntest keinen Stellvertreter schicken. Und das ist so wichtig, dass wir wissen, wir haben Gnade und Heil aus der Kirche nicht als ewige Schleuderware, die von hier vorne verteilt wird, sondern es muss ja persönlich angeeignet werden. Das war die große Erkenntnis der Pietisten. Es muss ein persönliches Verhältnis entstehen. Wir freuen uns natürlich, wenn unsere Eltern schon christlich geprägt waren und uns das dadurch leichter fällt vielleicht, in diesem Umfeld von Heil und so groß zu werden. Da liegt ein großer Segen drin. Aber irgendwann kommt der Punkt, selbst in den frommsten Familien, wo die Kinder merken, es muss ein persönlicher Akt der eigenen Aneignung sein. Und wir dürfen auch wissen, wir dürfen immer wieder kommen und dürfen diesen Akt des Blickens auf Jesus wiederholen. Wenn wir uns persönlich von den Folgen der Sünde verwundet fühlen und wieder einmal gefallen sind, wir dürfen wieder und wieder auf Jesus blicken und die Vergebung und das Heilwerden in Anspruch nehmen. Und so hoffe ich ein bisschen auch diese schweren Brücken, die manchmal aus der Symbolik, wie Jesus auch das Alte Testament verwendet, dazu beigetragen zu haben, das besser zu verstehen, und nehmen wir es als einen Anlass, auch dem nachzuspüren, was die Bibel uns da alles bietet dafür, auch in der Passionszeit, in unserer persönlichen Andacht vielleicht, da für uns heraus das zu schöpfen, was wir brauchen in dieser Zeit, um neu auch zu erfassen und angesteckt zu werden von dem, was Jesus für uns tat, so dass auch wir dann mal fragen können, das tatest du für mich und was tue ich nun für dich. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, kann unsere Herzen und Sinne bewahren in Jesus Christus, unserem Herrn.